ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Mit dabei auch wie immer der frühere NATO-General Erhard Bühler, diesmal wieder aus Berlin zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Danke, Deisinger.
Wir sprechen in diesem Podcast über die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg, über aktuelle Meldungen dazu, über angrenzende Themen und wir beantworten immer wieder Fragen von Hörerinnen und Hörern. Was haben wir uns für heute vorgenommen? Zunächst, wie so oft, ein Blick auf die aktuelle Lage. Dann wollen wir ein paar Nachrichten aus den letzten Tagen versuchen einzuordnen. Und wir schauen mal ein bisschen näher auf den Brief, den ein paar Historiker an die SPD geschrieben haben und in dem sie sich kritisch mit dem Agieren der Partei in diesem Krieg und den Debatten dazu auseinandersetzen. Das ist etwa der grobe Rahmen für heute. Wir zeichnen diese Folge auf am Dienstag, 2. April 2024. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr zu hören. Das Ganze dann in der App der ARD Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Danke an Angela Tesch für die freundliche Vertretung in der vorigen Woche. Und es gab ja in dieser Woche vor Ostern aus Termingründen nur eine Folge. Das passiert immer mal wieder und das verwirrt offenbar manchen auch immer mal wieder, obgleich wir ja am Ende eigentlich jeder Folge darauf hinweisen, wann die nächste erscheint und auch darauf, wenn es mal planmäßige Änderungen am gewohnten Dienstag-Freitag-Rhythmus geben sollte. Aber das geht an den Ohren des einen oder anderen, wo manchmal auch vorbei, weil es in die Verabschiedung gepackt ist. Alles nicht schlimm. Wir werden das mal bemühen, auf unserer Website, da wo der Podcast originär veröffentlicht wird, jetzt immer einen Hinweis zu platzieren, wenn wir von diesem gewohnten Dienstag-Freitag-Rhythmus abweichen sollten. Das nur als organisatorischer Hinweis. Und noch eine Sache zu einem Thema aus der vergangenen Woche. Herr Bühler und Angela Tesch hatten sich ja über Interviewaussagen eines früheren polnischen Generals unterhalten. Die österreichische Plattform Express.at hatte die in die deutschsprachige Öffentlichkeit gebracht und nun gab es ein, zwei Mailschreiben, denen es offenbar wichtig war, uns darauf hinzuweisen, was für eine Plattform das ist, Express.at. In einer Mail stand wohl auch die Bemerkung, wenn wir uns mal bei unseren österreichischen Kollegen über deren Meinung zu Express erkundigen würden, dann könnten wir uns und unseren Hörern Fragen, die bestenfalls auf Halbwahrheiten, meist aber auf Propaganda beruhen, ersparen. Zwei Sätze dazu. Das ist immer, denke ich, ein zweischneidiges Schwert. Wir wissen zum einen sehr wohl, welche Art die Plattform Express.at ist, aber sie ist nun mal da und verbreitet Informationen und Meinungen, die wiederum bei Menschen ankommen und dann Fragen auslösen. Und deswegen muss man, denke ich, sich damit auch auseinandersetzen. Wäre auch, glaube ich, nicht der richtige Weg, die Leute dann mit diesem Zeug allein zu lassen. Und ich nehme an, Herr Bühler, da haben wir auch keine wirklichen Differenzen, ne?
Nein, da haben wir keine Differenzen, Herr Deisinger. Ich glaube, das sollten wir auch so fortsetzen.
Das zu den Vorbemerkungen, schauen wir auf die aktuelle Lage. Es ist ja viel passiert seit vergangenem Donnerstag. Da will ich an die erste Stelle mal auf jeden Fall die russischen Luftangriffe nehmen, mit teils wirklich erheblichen Auswirkungen.
Ja, Russland setzte die seit 22. März anhaltenden Luftangriffe auf die Energieinfrastruktur, insbesondere auf die Kraftwerke in der Ukraine, auch über Ostern fort. Der Höhepunkt, wenn man so will, war sicher die Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag mit insgesamt 99 Flugkörpern, Raketen zum Teil, Drohnen, aber auch Marschflugkörper. Mit denen wurde die Energieinfrastruktur in vielen Teilen der Ukraine bekämpft. Es sind zwar nach wie vor eine hohe Zahl von Flugkörpern abgeschossen worden, 84 an der Zahl insgesamt, aber einige treffen doch ganz präzise die Kraftwerke, die sie treffen sollen. Polen, und da auch darüber habe ich mit Frau Tesch gesprochen, hatte wiederum Kampfflugzeuge in der Luft, um den eigenen Luftraum zu schützen gegen einfliegende Marschflugkörper. Die Russen attackierten also nicht nur Kraftwerke in den Städten, sondern auch zwei Wasserkraftwerke. Eines am Dnipro, nördlich von Saporischschja, und ein weiteres am Dniester-Staudamm, der den Dniester fließt, von Nordwesten etwa kommend in die Republik Moldau ein, um dann ins Schwarze Meer zu münden. Der Dniestr-Staudamm liegt nördlich der Republik Moldau. Die Dämme sind zwar nicht gebrochen, weder beim Dniepro noch am Dniester, aber nach wie vor, und das wissen wir seit Kharkovka, ist das ein Kriegsverbrechen, das nach der Genfer Konvention verboten ist, solche Staudämme anzugreifen. Am Freitag war es etwas ruhiger, nur mit Drohnen, aber in der Nacht vom Samstag auf Sonntag wiederum mit Marschflugkörpern und mit Raketen. Ein Schwerpunkt scheint im Zentrum der Luftangriffe zu stehen, und das ist die Region Kharkiv und die Stadt Kharkiv, die nicht nur mit Marschflugkörpern attackiert wird, sondern eben auch mit den Kurzstreckenraketen aus dem Raum Belgorod, die eine extrem kurze Flugzeit haben, wo man sich also nicht genau darauf einstellen kann hinsichtlich des Luftalarms. Und dann vor allen Dingen auch, das ist neu, seit einiger Zeit auch mit schweren Gleitbomben, die aus großer Entfernung auf die Stadt geworfen werden.
Und neu ist auch, was die Angriffe auf die Energieinfrastruktur betrifft, kennen wir aus vergangenen Monaten, dass man es hier offenbar nicht auf Verteilknoten abgesehen hat, sondern auf die Kraftwerke tatsächlich selbst, was zuvor ja nicht der Fall gewesen ist.
Ja, das wissen wir nicht ganz genau, weil wir nicht wissen, auf was die Marschflugkörper und die Raketen gezielt haben, bevor sie abgeschossen worden sind. Da bin ich ein bisschen vorsichtig, aber Sie haben recht, in der Wirkung ist es so, dass jetzt vermehrt Kraftwerke Ziel der Luftangriffe werden.
Es gibt mehrere Energieversorger, die aufgelistet haben, wie viel ihre Kapazität sie verloren haben. Die TEK zum Beispiel ist nicht der größte in der Ukraine, aber erzeugt immerhin ein Viertel des Stroms dort. 5 der 6 DTEK-Kraftwerke, die sollen getroffen worden sein, damit 80% der Kapazitäten ausgefallen sein. Also ist schon wirklich ein erheblicher Schlag noch dazu, wenn, wie man lesen kann, die Reparaturen bis zu 18 Monate dauern kann, wenn es nicht weitere Schläge der Russen geben sollte. Auf jeden Fall haben die Russen gezeigt, dass sie durchaus in der Lage sind, sehr gezielt, sehr genau wichtige Einrichtungen zu treffen, und hat nicht immer nur Wohnhäuser.
Ja, das können sie natürlich, vor allen Dingen auch mit den ballistischen Raketen. Aber fast den ganzen Winter über war das so nicht zu erkennen. Den Winter über schien es, dass in erster Linie es darauf ankam, mit Terrorangriffen den Willen der Bevölkerung zu brechen, gleichzeitig den Vorrat an Flugabwehrraketen der Ukraine abzunutzen. Aber jetzt seit Ende März hat sich das gedreht. Der Terror ist zwar immer noch da, aber jetzt geht es ganz gezielt auf Kraftwerke.
Inwieweit könnte denn das tatsächlich eine Aktion gewesen sein, die zum Beispiel gezielt ukrainische Rüstungsproduktion beeinträchtigen sollte? Also so stellen es die Russen ja teilweise dar.
Naja, die Zerstörung der Energieinfrastruktur trifft mittelbar natürlich auch die Rüstungsindustrie, wie alle anderen Industrien auch. Vor allen Dingen auch die vielen kleinen, dezentralen Rüstungsschmieden, die es mittlerweile in der Ukraine gibt. Aber die darauf folgenden Stromausfälle, die Stromabschaltungen aus Vorsichtsmaßnahmen und um das Netz stabil zu halten, das trifft natürlich insbesondere die Zivilbevölkerung. Auch bei den Wasserkraftwerken ist es ja so, dass dort in erheblichem Maße ein Risiko eingegangen wird, die Zivilbevölkerung zu treffen. Man stelle sich vor, nach den Erlebnissen dabei Kharkovka, wie das ausgehen hätte können in Saporischschja oder jetzt jüngst am Dniester.
Nehmen wir mal an, Herr Bühler, die Schläge der Russen, die haben wirklich auf Kraftwerke gezielt. Dann würde sich ja die Frage stellen, warum eigentlich diese Anlagen jetzt und nicht schon Wochen oder Monate vorher? Das hätte man ja auch schon machen können.
Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, bei den vielen Abschüssen russischer Flugkörper ist nicht ganz klar, was das ursprüngliche Ziel dieser Flugkörper war, bevor sie abgeschossen wurden. Das ist ein Aspekt, den man immer im Auge behalten muss. Das lässt sich also nicht vollständig nachweisen, was tatsächlich das Ziel war. Möglicherweise war die Energieinfrastruktur schon länger im Visier als 22. März. Konnte aber angesichts der funktionierenden ukrainischen Luftverteidigung nicht wirksam werden, war also nicht sichtbar für uns. Aber jetzt wird es sichtbar. Zwar werden immer noch die meisten Flugkörper abgeschossen, aber insgesamt scheint die ukrainische Luftverteidigung geschwächt zu sein, ist mindestens nicht mehr in der Lage, die großen Kraftwerke zu sichern, zu schützen. Hier ist also dringender Handlungsbedarf.
Dann drehen wir die Blickrichtung. Inwieweit waren denn ukrainische Luftschläge erfolgreich?
Ja, da war es ruhig über Ostern, was das Meldebild angeht. Es gibt zwar heute Morgen Berichte aus Jekaterinburg in Russland. Dann hat es Explosionen gegeben in einer Industrieanlage, die Rüstungsgüter herstellt. Da ist aber nicht klar, was die Ursache ist. Jedenfalls zur Stunde noch nicht klar. Da muss man erstmal abwarten. Mittelbar gibt es schon Auswirkungen, insbesondere was die Krim angeht und was die Schwarzmeerflotte angeht. Also die erfolgreichen Angriffe der Ukraine gegen die Werften der Schwarzmeerflotte bei Sevastopol machen es den Russen unmöglich, Raketen vom Typ Kalibre von See aus auf ukrainische Städte abzufeuern. Der Ausbau des Hafens Novorossiysk in der Provinz Krasnodar ist im Gange. Also man versucht offensichtlich, diese Infrastruktur, die es nur in Sevastopol gab, für diese Raketen nun zu übertragen auf den Bereich Novorossiysk, um dann den Beschuss der Städte von See aus weiter fortsetzen zu können.
Dann vielleicht jetzt mal ein kleiner Überblick zu den Operationen am Boden, den Operationen beider Seiten.
Also hier blieb die Lage weitgehend unverändert. Wenn man aus großer Höhe auf die Frontlinie schaut, dann sieht man da keine Veränderungen. Es gibt nach wie vor schwere Kämpfe im Raum westlich Bachmut und Avdiivka. Hier liegt eindeutig und schon seit einiger Zeit jetzt der Schwerpunkt der russischen Angriffe. Weitere Angriffe gibt es wie immer bei Kupjansk, bei Kremina im Norden, in der Südukraine und am Ostufer des Dniepro bei Cherson mit unwesentlichen Änderungen der Frontlinie. Die Zielrichtung ist eigentlich klar. Die Russen wollen den Erfolg in der Mitte bei Bachmut und bei Avdiivka erzwingen.
Vielleicht können wir mal kurz ein bisschen näher auf einen Artikel des US-Wirtschaftsmagazins Forbes eingehen. Darin war von einem Fachautor über einen angeblichen massiven Panzerangriff der Russen bei Avdiivka zu lesen. In der Überschrift, da hieß es sogar, dass die Russen da den größten Panzerangriff des Krieges gestartet hätten. Welche Informationen haben Sie dazu?
Also spielt ja eine große Rolle in den sozialen Medien, auf russischer Seite, auf ukrainischer Seite. Es war auf jeden Fall einer der größten zusammenhängenden mechanisierten Angriffe der Russen in den letzten Monaten. Von mechanisierten Angriffen sprechen wir dann, wenn sie mit Kampfpanzern und mit Schützenpanzern vorgetragen werden und Nutzung auch der Artillerie. Absicht war es wohl bei Tonenke, so heißt der kleine Ort westlich von Avdiivka, den Durchbruch durch die ukrainischen Verteidigungslinien zu erzwingen. Dort war ein Panzerbataillon mit etwa 36 Kampfpanzern, verstärkt um eine Mottschützenkompanie, also Infanterie, mit nochmals 12 Schützenpanzern eingesetzt. Ein Drittel der Kampfpanzer wurden zerstört und zwei Drittel der Schützenpanzer. Das war das Ergebnis dieses Angriffs.
Ja, aber kann man da wirklich von einem echten Angriff erstmal reden oder nur von den Vorbereitungen des Angriffs? Immerhin hat man ja gesagt, dass die Panzer da getroffen worden sind, als sie in Kolonne gefahren sind. Also wenn das fast 50 Panzer oder Schützenpanzer waren, aufgefädelt auf einer Länge von, wie viel sind das, 700, 800, 900 Meter, in Reichweite gegnerischer Artillerie, dann wird es ja sicherlich noch kein richtiger Angriff gewesen sein. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass sich manchem dann auch nicht so richtig erklärt, warum man das immer noch tut. Also man muss ja kein Militär sein, um mittlerweile zu wissen, dass das für den Gegner ein gefundenes Fressen ist, dass das mit großer Wahrscheinlichkeit tödlich ist, da eine kilometerlange Kolonne zu haben. Und zu glauben, man wird nicht gesehen.
Ja, auch in Reichweite ukrainischer Kamikaze-Drohnen, die spielten auch eine große Rolle bei der Zerstörung der Panzer und der Schützenpanzer. Und das Ganze bei Tag. Sie sprechen es ja gerade an vom Sehen. Es sieht so aus, dass man das verstärkte Panzerbataillon noch in der Kolonnenfahrt beim Anmarsch für den Angriff getroffen hat. Klar ist, dass man dort, wie ich vorhin schon sagte, den Durchbruch erzwingen will. Aber es sagt vieles aus über die mangelnde Nachtkampffähigkeit der russischen mechanisierten Verbände. Dadurch, dass sie bei Tag angreifen müssen. Es sagt vieles aus über die taktische Flugabwehrfähigkeit, also die Fähigkeit, Drohnen bekämpfen zu können, was natürlich wichtig ist für die Kampfpanzer, um so einen Anmarsch überhaupt überleben zu können. Und vor allen Dingen sagt es viel aus über die Fähigkeit dieses Bataillons mit ihren Kampfpanzern und Schützenpanzern, so unter gegenseitigem Feuerschutz vorzugehen, dass sie nicht bereits im Anmarsch so schwer getroffen werden, dass der Angriff, und das sieht man in den Videos, in einem Chaos endete und abgebrochen werden musste. Das war formal ein Truppenteil einer Garde-Panzer-Division. Also das möchte man meinen, die müssten es eigentlich können. Aber das ist weit gefehlt. Ganz offenbar, diese Garde-Panzer-Division ist ja eine Reserve dort in diesem Abschnitt, in diesem Schwerpunktabschnitt der Russen. Und das, was man da gesehen hat, das sagt vieles aus über Führung und Führungsleistung der Kommandeure und Kompaniechefs dort. Und es sagt auch vieles aus über die Ausbildung dieser Verbände. Das heißt, man darf sich nicht immer von einem Namen, auch von einem berühmten Namen, blenden lassen, wenn man diese Ergebnisse sieht.
Gibt es denn wesentliche Dinge, die sich militärisch auf See getan haben?
Also wenig, bis auf die bereits angesprochenen Folgen des jüngsten Angriffs der Ukraine auf Sewastopol. Die Ukraine melden darüber hinaus heute Morgen den Abschuss einer russischen Aufklärungsdrohne, also einer großen Drohne, so groß wie ein Flugzeug, über dem Schwarzen Meer, das offenbar die Südküste aufklären musste und die Aufklärung Richtung Odessa also. Aber das war es dann auch, was auf See dort an Meldungen vorliegt.
Okay, dann machen wir einen Punkt unter den Überblick. Ich will an dieser Stelle mal eine Hörerfrage einschieben und zwar zum Thema F-16. Also kommen wir gleich zu. Vorweg nochmal gefragt, Herr Bühler, weil wir gerade über diese Panzerkolonne gesprochen haben. Wäre eine solche Kolonne auch ein Ziel, dass man halt mit Kampfflugzeugen bekämpft? Ich denke, solche Bilder haben ja viele sicher im Kopf, weil man die vielleicht in den Filmen mal gesehen haben, wie Kampfflugzeuge dann vom Himmel stürzen und dann in einer Linie alles kurz und klein schießen.
Also theoretisch ja, aber die Russen haben entlang der Frontlinie mindestens Luftüberlegenheit, wenn nicht gar Luftherrschaft, wie wir sagen, gerade was Flugzeuge angeht, weniger was Drohnen angeht. Das heißt, es können sich keine ukrainischen Flugzeuge bewegen, ohne dass sie Gefahr laufen, sofort abgeschossen zu werden.
Dann jetzt zur Frage in Bezug auf die F-16. Hier geht es eigentlich schlicht darum, wissen zu wollen, wie denn der Stand der Dinge ist. Spekulationen von vor Wochen, dass die bereits im Einsatz und an den Abschüssen russischer Maschinen beteiligt sein könnten, die scheinen sich ja tatsächlich nicht zu bewahrheiten. Das hatten sie ja damals auch ausgeschlossen, weil man ansonsten, so haben sie es glaube ich gesagt, davon gehört hätte, hat man aber nicht, bis heute nicht. Und deswegen jetzt die Frage.
Mein Name ist Heinz-Dieter Hecker aus Berlin. Seit Wochen und Monaten wird überhaupt nichts mehr von F-16-Kampfjets gesagt. Und das wundert mich doch sehr. Sie würden dort durchaus einiges an Problemen, zum Beispiel Luftabwehr oder vielleicht auch Vormarsch der russischen Armeen und so weiter, verhindern können. Was ist damit passiert? Völlig tot, die ganze Angelegenheit. Ja, das wäre meine Frage. Danke und auf Wiedersehen aus Berlin. Ciao.
Ja, das ist eine gute Frage. Es war ja schon an Weihnachten, kamen ja Stimmen aus Dänemark, dass die ersten Maschinen schon geliefert werden könnten. Insgesamt ist man aber noch in der Vorbereitung dieser Maschinen und in der vorbereitenden Ausbildung der Piloten, vor allen Dingen aber auch bei den Bodencrews, die Techniker also, die die Flugzeuge flott machen müssen zwischen zwei Einsätzen. Hier gibt es ganz offenbar Verzögerungen, aber es sind etwa 40, das war die letzte Zahl, die ich kenne, 40 Maschinen jetzt in Vorbereitung, die Piloten werden in Rumänien ausgebildet, in den USA ausgebildet. Grundausbildung in fliegerischer Hinsicht findet auf anderen Maschinen als der F-16 in Großbritannien statt. Das entscheidende Problem scheint mir die Logistik am Boden zu sein, denn die Ukraine können ja nicht alle Flugzeuge an einem Platz konzentrieren, sondern sie müssen sie dislozieren über die gesamte westliche Ukraine, damit sie nicht getroffen werden. Das heißt, man muss auf verschiedenen Plätzen die gleichen logistischen Voraussetzungen schaffen, damit die Flugzeuge auch alle untergebracht werden können und nicht an einem Platz sofort abgeschossen werden. Ich vermag das nicht zu sagen, wann das endgültig losgeht. Das Letzte, was ich gesagt habe dazu, ist Frühsommer. Also das wird noch 1, 2, vielleicht 3 Monate dauern, bis tatsächlich diese Maschinen einsatzbereit sind.
Dann will ich das Stichwort Dislozierung mal kurz aufgreifen und noch eine Frage anschließen von Christian Eggert. Er bezieht sich auf Aussagen, dass man möglicherweise demnächst russische Raketen abschießen will, wenn die der NATO-Grenze bedrohlich nahe kommen. Also wir kennen ja alle Meldungen, dass sich russische Marschflugkörper immer mal für eine gewisse Zeit im polnischen Luftraum befinden. Und Herr Eggert fragt, ob man hier nicht quasi eine indirekte No-Fly-Zone schafft zum Schutz der F-16, die Ukraine demnächst einsetzen will, weil man die ja sicher nicht in der Nähe der Front stationieren wird, sondern weit im ukrainischen Hinterland, vielleicht ziemlich nah an der Grenze zu einem NATO-Staat, sprich halt Polen.
Also das ist ein naheliegender Gedanke, ich verstehe das schon, aber das wird man nicht tun. Also so eine No-Fly-Zone über der Ukraine müsste ja auch durchgesetzt werden mit westlichen Mitteln, also mit bodengebundener Luftverteidigung oder auch mit Flugzeugen vom Westen aus. Und das wird man nicht tun, weil man dadurch Gefahr läuft, Kriegspartei zu werden, und das will keiner.
Okay, dann jetzt mal noch kurz zu ein paar Meldungen. Die erste: Frankreich will eine größere Menge Radpanzer in die Ukraine schicken, hat das groß angekündigt mit der Aussage, also ich sag's mal mit meinen Worten, naja, die sind alt, aber immerhin fahren sie noch. Was ist denn diese Lieferung wirklich wert? Bringt die den Ukrainern was, oder mal böse formuliert, sparen sich die Franzosen da nur die Verschrottungskosten?
Also die Franzosen sind ja ziemlich hart in der Kritik seit Anfang des Jahres. Der Kanzler hat ja den Anfang gemacht, im Januar schon. Und so ein bisschen Kritik schwingt ja jetzt auch bei Ihnen durch in Ihrer Fragestellung. Also Sie haben jetzt über den Verteidigungsminister in Paris gesagt, dass Sie mehrere hundert gepanzerte Transportfahrzeuge, darum geht es, die Bezeichnung ist VAB, in diesem Jahr 2024 und 2025 liefern wollen. Dieses Fahrzeug ist etwa 40 Jahre alt. Es dient dem Transport von Infanteriekräften, unter anderem so ähnlich wie bei uns der Fuchs. Aber ich glaube, der Fuchs ist jedenfalls in der neuesten Version noch besser gepanzert als dieses Transportfahrzeug der Franzosen. Aber der Ukraine hilft alles. Und wenn es nur im rückwärtigen Bereich ist, dass Soldaten geschützt werden, die an die Front gebracht werden, oder wenn sie zu Hilfseinsätzen dort unterwegs sind, wenn sie mit logistischen Aufgaben betraut sind und so weiter. Also hier hilft alles. Das darf man, glaube ich, nicht kleinreden, was sie natürlich auch nicht tun, aber sie haben es ein bisschen überspitzt gesagt. Der eigentliche Mehrwert dessen, was die Franzosen angekündigt haben, liegt bei der Artillerie. Dort haben sie ja bereits Haubitzen, selbstfahrende Haubitzen, also ein LKW mit einem Artilleriegeschütz darauf geliefert. Und jetzt sind nochmal weitere 78 angekündigt, allerdings noch ohne Datum, genauso wie weitere Flugabwehrraketen. Hier haben sie auch ein sehr leistungsfähiges Flugabwehrsystem bereits geliefert, und da wollen sie zusätzliche Raketen liefern. Ich hoffe, das kommt schnell, deshalb habe ich vorhin vom Handlungsbedarf gesprochen. Gerade bei der Luftverteidigung besteht dieser große Handlungsbedarf, wie auch bei den Haubitzen, also bei den Artilleriegeschützen.
In Sachen US-Hilfspaket, das nach wie vor nicht durch den Kongress ist, gibt es immer noch nichts Neues?
Ja, es gibt noch kein Ergebnis, aber es gibt auf der anderen Seite schon was Neues. Es gibt jetzt die Ankündigung, dass sich das Repräsentantenhaus in der nächsten Woche mit dem Thema befassen werde, wenn sie aus dem Osterurlaub zurück sind. Das hat der Sprecher gerade gestern kundgetan. Also es besteht Hoffnung, dass es nächste Woche dann tatsächlich beschlossen wird.
Und zur Militärhilfe der USA mal noch Fragen von zwei Hörern. Der erste ist Max Bauer. Ihm geht es letztlich darum, wissen zu wollen, warum die USA handeln, wie sie handeln. Einerseits bezieht er sich auf eine Aussage des ukrainischen Präsidenten, der soll wohl kürzlich gemeint haben, dass, wenn man ehrlich sei, das Geld für die US-Militärhilfe sowieso zu 75-80% in den USA bleiben würde, sprich bei den Rüstungskonzernen. Und daraus folgt die Frage von ihm, warum also liefern die USA nicht?
Also, dass das Geld bei den Rüstungskonzernen bleibt in dieser Größenordnung, das ist ja verständlich. Sie müssen ja auch die Panzer auch bauen. Und sie brauchen natürlich auch das Geld dafür, um die Waffen herzustellen, beziehungsweise den Ersatz für die Waffen für die US-Armee nachzubauen. Warum liefern die USA nicht? Außenpolitisch gibt es sicher im Kongress über alle Parteien hinweg Konsens, dass es im Interesse der USA ist, dass die Ukraine am Ende erfolgreich seine Souveränität verteidigt und damit Russland eben nicht Erfolg hat und eben nicht dann weitermacht mit anderen Ländern der ehemaligen Sowjetunion oder gar darüber hinaus. Also außenpolitisch gibt es da Konsens. Das Ganze ist, wie wir es schon mal besprochen hatten, einfach innenpolitisch zu sehen. Es gab da ja schon fast einen Kompromiss. Die Hardliner unter den Republikanern fordern ja die Hilfen für Israel und für die Ukraine mit der Migrationsfrage an der Südgrenze der USA zu verbinden. Das ist schon fast gelungen, aber dann hat Trump dort seinen Widerspruch eingelegt, weil er dieses Migrationsthema für den Wahlkampf eben aufsparen will. Und an dieser Stelle stehen wir im Augenblick. Allerdings scheint das Thema jetzt auch so innenpolitisch Fahrt aufzunehmen, dass die Ukraine wirklich in einer dramatischen Lage auch steht, sodass man dort möglicherweise diese innenpolitischen Bedenken zurückstellt und dann doch nächste Woche zu einer Entscheidung kommt.
Herr Bauer sucht ja auch selbst nach Antworten. Er sagt sich zum Beispiel, dass die USA ja auch kein Interesse haben können, Russland immer weiter in die Abhängigkeit von China, Nordkorea oder dem Iran zu treiben. Das könnte möglicherweise auch als Grund erscheinen, nicht so zu liefern, wie man sich das in der Ukraine wünscht. Was meinen Sie dazu?
Also, das hätte ich auch vor einigen Jahren nicht gedacht. Russland als Juniorpartner von China und teilweise abhängig vom Iran und von Nordkorea widerspricht eigentlich komplett den bisherigen russischen Interessen. Das Ganze ist für die Russen unter anderem der Kollateralschaden aus dem Feldzug gegen die Ukraine. Aber das ist nicht das Leitmotiv für die Amerikaner, glaube ich. Für die Amerikaner steht mit der großen Mehrheit im Kongress über die Parteien hinweg, wie ich gerade schon sagte, fest, dass die Ukraine erfolgreich sein muss am Ende.
Und dann, ich hatte von zwei Hörern gesprochen, noch einer, der nicht unbedingt genannt werden will mit Namen. Ihm ist aufgefallen, dass die USA zwar alles mögliche Kriegsgerät liefern, aber nichts oder nur wenig, was man für einen Durchbruch zum Asowschen Meer brauchen würde, nämlich Panzer. Zum Beispiel hatten wir auch schon hin und wieder festgestellt, dass die Amerikaner halt natürlich Kampfpanzer in großer Menge liefern könnten, es aber nicht tun. Die Frage des Hörers, könnte es daran liegen, dass die Amerikaner schlicht andere Vorstellungen von der Kriegführung und von den Kriegszielen haben als das ukrainische Oberkommando?
Also ich würde die Priorität eher sehen bei weitreichenden Abstandswaffen. die Ukraine befähigen, die Logistik der Russen so stark zu schädigen, dass den Truppen an der Front die Grundlage entzogen wird. Aber bleiben wir mal bei den Kampfpanzern. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Amerikaner bis zu 2000 Kampfpanzer in Depots stehen haben, irgendwo in der Wüste, wo es sehr trocken ist, wo die Panzer nicht rosten können, die Luftfeuchtigkeit nicht da ist. 31 davon haben sie bisher geliefert. Das ist ein ernüchterndes Ergebnis, wenn man die Möglichkeiten der USA sieht. Dass einzelne Kommentatoren und manchmal namenlose Offizielle zuweilen andere Vorstellungen haben als die Ukraine zur Kriegführung, das ist uns ja bekannt. Ob diese Vorstellungen immer hilfreich sind, das einmal dahingestellt. In mancher Beziehung waren sie überhaupt nicht hilfreich, gerade in den Diskussionen im letzten Jahr. Aber für die Nichtabgabe, glaube ich, spielt das keine Rolle. Diese Panzer, die US Army dort im Depot hat, die fassen sie aus Gründen der eigenen Verteidigungsbereitschaft nicht gerne an. Das scheint mir eher der Hintergrund zu sein. Denn man sieht ja auch in dem gegenwärtigen Angriffskrieg von Russland, wie wichtig Reserven, auch materielle Reserven sind. Das ist ein Aspekt, den wir in Europa, in der Bundeswehr völlig vernachlässigt haben. Wir haben die überzähligen Kampfpanzer verkauft, wir haben sie verschrottet. Die Amerikaner, wie auch die, machen es den Russen nach, indem sie die Panzer eben in die Büste stellen und dort quasi als Reserve halten.
Wir sind noch bei aktuellen Meldungen. Herr Bühler, wie bemerkenswert ist eigentlich die Aussage von Präsident Zelensky in der Washington Post, dass man sich ohne US-Unterstützung wohl Schritt für Schritt wird zurückziehen müssen? Dieses sich zurückziehen, das gehört ja bislang nicht unbedingt zum Sprachgebrauch des ukrainischen Präsidenten.
Das stimmt. Das zeigt aber auch die dramatische Lage auf, in der sich die Ukraine jetzt befindet. Ein offenkundiger Mangel an Artilleriemunition, ein offenkundiger Mangel an Flugabwehrraketen, Probleme bei der Personalgewinnung, Probleme bei der Aufsetzung eines Personalsystems für die Streitkräfte, um deren Durchhaltefähigkeit zu ermöglichen. Und dann auf der anderen Seite ein Wiedererstarken der russischen Armee, ein vergleichsweise gegenüber dem letzten Jahr sehr selbstbewusster oberster Kriegsherr, nämlich Putin. Das sind alles Gründe dafür, dass die Ukraine im Augenblick nur eine Möglichkeit hat, die haben wir auch schon besprochen, nämlich dass man versucht, den Angriff einzudämmen, dass man in die Verteidigung geht und wenn die Verluste zu groß werden an der Front, dass man eben dann auch Schritt für Schritt und geordnet zurückgeht, um die Verluste nicht noch größer zu machen.
Stichwort Personal. Wie passt denn zu diesen Zelensky-Äußerungen? Also wir müssen uns möglicherweise Schritt für Schritt zurückziehen, wenn wir nicht genügend US-Hilfe bekommen. Wie passt denn dazu die Feststellung, dass die Ukraine wohl doch nicht 500.000 Soldaten neu mobilisieren muss? Also der Oberbefehlshaber Sirski meinte wohl, dass man die Zahl erheblich reduziert habe. Also ich weiß nicht, ob man damit dem Parlament etwas entgegenkommen will, damit das Einberufungsgesetz endlich mal verabschiedet wird. Aber sich hinzustellen und zu sagen, also wir haben nochmal gerechnet und brauchen dann doch viel weniger Soldaten als ursprünglich gedacht, das kann doch auch ziemlich gefährlich sein.
Ja, das hat mich auch gewundert. Vor allen Dingen deshalb, weil die Zahlen ja vor allem von ihm selbst stammen dürften. Er war ja Befehlshaber der Landstreitkräfte. Und von wem sollen sie kommen, die Zahlen, als vom Befehlshaber der Landstreitkräfte? Jetzt ist der Generalstabschef der Ukraine, jetzt hat er ein anderes Problem. Jetzt hat er das Problem, dass das Parlament das noch nicht bewilligen will. Und jetzt wird da offenkundig reduziert oder umgeschichtet. Genaues weiß man noch nicht, denn der ist da sehr nebulös gewesen. Er hat also keine Zahl genannt, die jetzt diese 500.000 Soldaten ersetzen soll. Im Grunde genommen geht es ja auch nicht darum, dass man 500.000 Soldaten mit einem Schlag in die ukrainische Armee einberufen kann. Das ist ja schlichtweg unmöglich. Sie müssen ja auch ausgerüstet, sie müssen ausgebildet werden von einer Armee, die im Augenblick so knapp unter einer Million ja bereits stark ist. Also das muss auch ein Prozess sein über eine längere Zeit, dass man eben mehr Personal bekommt, dass man das auch ausrüsten kann, dass man auch ausbilden kann, um schließlich eine Rotationsfähigkeit darzustellen für die Soldaten, die schon ewig lang jetzt gefühlt an der Front eingesetzt werden.
Und was dieses Gesetz betrifft, also ich finde es schon ziemlich erstaunlich, also wie lange das Parlament der Ukraine braucht, ein solches Gesetz zu verabschieden, also dass man sich in einer solchen Kriegssituation so viel Zeit lässt. Muss man das wirklich verstehen?
Also ich kann es im Augenblick nicht verstehen, aber das kann man wohl nur dann verstehen, wenn man auch die inneren Diskussionen mitverfolgen kann. Das kann man hier nur sehr schwierig und auch immer nur gefiltert durch einzelne Kommentatorenberichte. Also da sehe ich mich nicht imstande, da die einzelnen Facetten dieser Diskussion auch nachzuvollziehen.
Dann mal noch was zu den diplomatischen Bemühungen. Wir hatten ja über den recht zynischen Gegenentwurf von Russlands Ex-Präsident Medvedev zur sogenannten Friedensformel von Selenskyj gesprochen. Aber es gibt ja nicht nur Medvedev, der sich dazu äußert, sondern durchaus auch ein bisschen rationaler der russische Außenminister Lavrov, der sagt, dass man durchaus zu Gesprächen bereit sei, aber nicht auf der Grundlage der Friedensformel von Selenskyj. Ein Friedensgipfel werde erst dann erfolgreich sein, wenn dessen Grundlagen geändert würden und dazu gehöre, dass Russland auch am Gipfel teilnimmt. Hat Lavrov nicht da auch einen gewissen Punkt, oder um es auf den Punkt zu bringen, also welchen Sinn macht ein Friedensgipfel, wenn eine Kriegspartei von vornherein ausgeschlossen wird? Ich meine, ich kann die ukrainischen Beweggründe alles gut verstehen. Die Frage ist nur, ob ein Gipfel, der letztlich nur darauf ausgerichtet ist, international Unterstützung für die ukrainische Sicht der Dinge einzuholen, ob so ein Gipfel uns tatsächlich einem Frieden näher bringt, angesichts der aktuellen Lage, so wie sie Selenskyj ja selbst beschreibt.
Ja, aber sehen Sie, das ist ja der Punkt eigentlich. Wenn solche Pläne öffentlich werden und öffentlich diskutiert werden, dann kommen gleich Bedenken, warum macht man das überhaupt, so wie Sie sie gerade artikulieren. Ich finde es erstmal gut, dass sich die Schweiz bereit erklärt hat. Das soll im nächsten Monat soll ein erster Friedensgipfel stattfinden. Ja, ohne Russland. Aber es ist noch gar nicht klar, ob der tatsächlich auch stattfindet. Das sind ja die jüngsten Äußerungen des Schweizer Außenministers in der Beziehung. Also er hofft, dass es zustande kommt. Und als Vorbereitung von tatsächlichen Friedensgesprächen ist es allemal gut, dass man auslotet, wie stehen die einzelnen Staaten dazu, was ist die gemeinsame Linie, die man vertreten kann. Und sicher wird man auch überlegen, wie Russland darauf reagieren könnte. Also insgesamt muss man das positiv sehen, dass jetzt durch die Schweiz da ein Impuls reinkommt und hoffentlich auch eine Dynamik, die längerfristig zu Waffenstillstandsverhandlungen oder Friedensverhandlungen führen können. Auf jeden Fall, dass man eine Strategie auch formuliert der westlichen Unterstützerstaaten, wie man mit der Situation in der Ukraine umgehen soll.
Übrigens war ja bei Lavrov, das haben Sie gehört und auch gelesen, ich hatte es auch gerade gesagt, wieder die öffentliche Aussage dabei, wir sind auf jeden Fall zu Gesprächen bereit, sage ich es nur, weil immer wieder gesagt wird, die Russen wollen sowieso nicht verhandeln.
Ja, aber da müssen Sie den zweiten Teil natürlich auch dazu nehmen. Der zweite Teil beruht dann auf der Grundlage von Putins Aussage, dass man die Realitäten auf dem Boden anerkennen müsse. Ja. Was bedeutet, dass das, was bereits annektiert ist, auch künftig zu Russland gehören soll, nach Auffassung der Russen. Und dazu gehört auch eine weitere Putin-Aussage der letzten Tage, dass Putin auch gesagt hat, warum sollte er verhandeln, wenn der Ukraine die Munition ausgeht. Also von daher sehe ich über das hinaus, was Sie gerade Lavrov zuschreiben, sehe ich da keinen Antrieb, dass man jetzt zu Friedensverhandlungen bereit wäre.
Also sind zumindest widersprüchliche Signale, die aus Russland kommen. Und es reicht aber nicht zu sagen, also die Russen wollen sowieso nicht verhandeln. Man muss es halt immer ein bisschen anders formulieren und sagen, also wenn die Russen sagen, sie wollen verhandeln, dann muss man sich angucken, auf welche Grundlage sie verhandeln wollen, ne? So wie sie es gerade gesagt haben. Dann habe ich noch eine Sache, mit der sind wir dann schon fast bei der SPD und der Kritik von Historikern an ihr. Andriy Melnyk, der frühere ukrainische Botschafter in Deutschland, ist ja nicht unbedingt für sanfte Wortwahl bekannt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Der SPD-Fraktionschef im Deutschen Bundestag, der hat ja vor kurzem eine Rede im Parlament Folgendes gesagt, ich zitiere mal kurz, ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann. Zitat Ende. Darüber haben wir hier im Podcast schon gesprochen. Melnyk hat diese Rede mit den Worten kommentiert, Zitat, habe immer gesagt, dieser Typ, also Mützenich, war und bleibt der widerlichste deutsche Politiker für immer und ewig. Zitat Ende. Das hat dann die Kölner SPD als völlig daneben bezeichnet und sich vollumfänglich hinter Mützenich gestellt, worauf dann Melnyk wieder, ich sag mal, zugeschlagen hat mit den Worten. Und jetzt nochmal Zitat. Es ist erbärmlich, wie diese Partei sich selbst verzwergt. Echt traurig und gefährlich, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Europa. Das ist eine Revanche der Schröder-Kumpane. Der dunkle Geist der gescheiterten Russland-Politik ist auferstanden. Zitat Ende. Andriy Melnyk. Ihr Kommentar, Herr Bühler?
Also bei einer solchen Wortwahl ist es schwierig, den Inhalt zu kommentieren. Ich will mich deshalb gar nicht in diese Kontroverse einmischen. Ich will nur einen Punkt dazu machen. Herr Melnyk hilft der Sache der Ukraine nicht, wenn er mit solchen Worten öffentlich Gräben aufreißt oder auch nur offenlegt. Das hat er nicht getan, als er hier Botschafter war. Das setzt er jetzt fort als Botschafter der Ukraine in Brasilien. Und ich sage Ihnen, er schadet da der Sache, weil er die öffentliche Meinung auch hier spaltet und verständlicherweise Menschen ihre eigenen Parteigenossen in Schutz nehmen gegen einen solchen Angriff mit solchen Worten. Und damit habe ich über Inhalte noch gar nichts gesprochen.
Das fällt Ihnen ja auch schwer, wie Sie gesagt haben, dann angesichts der Wortwahl. Nun gibt es also diesen Brief von Historikerinnen und Historikern an den SPD-Parteivorstand, 5 an der Zahl. Also Historikerinnen und Historiker. Der bekannteste ist möglicherweise Heinrich August Winkler aus Berlin. Das Ganze eine heftige Kritik an der SPD-Führung. Nur mal zum Überblick, vielleicht auch ein bisschen provozierend gefragt, Herr Bühler, eigentlich sagen die Historiker doch auch nichts anderes als Herr Melnyk. Nur halt viel freundlicher im Ton und vielleicht auch ein bisschen sachlicher, oder?
Also, weil Sie gerade einen der Professoren erwähnt haben, da würde ich einen zweiten auch gerne erwähnen. Das ist Professor Dr. Jan Behrens von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Mit dem waren wir ja, Sie erinnern sich, in Kontakt und haben ihn auch hier zu Wort kommen lassen, jedenfalls indirekt im Podcast. Und da hat er im Grunde genommen das auch bestätigt, was in dem Brief teilweise eben anklingt, dass viele der Osteuropa-Wissenschaftler die Auffassung vertreten haben, dass sich das Putin-Regime verändert in Russland, dass sich Russland verändert und haben auf die neue Bedrohungslage mindestens seit 2014 hingewiesen, was ich auch nachvollziehen kann und unterschreiben kann. Aber jetzt zu Ihrer Frage, also freundlich würde ich das nicht nennen, sachlich ja. Aber es ist schon eine deutliche Auseinandersetzung mit der Russlandpolitik der SPD und mit der Forderung nach deutlichen Konsequenzen aus der proklamierten Zeitenwende und der Aussage, die Ukraine dürfe den Krieg nicht verlieren.
Dann schauen wir uns das Papier mal an. Das ist ja gar nicht so lang. Eingangs wird formuliert, dass die Äußerung des Kanzlers und der Parteiführung der SPD eine unzweideutige Solidarität mit der Ukraine vermissen ließen. Ist das so? Vermissen Sie die auch, Herr Bühler?
Also ich glaube, da müssten wir jetzt in das Detail des Papiers reingehen und die einzelnen Abschnitte ganz kurz durchgehen. Und am Ende kann da jeder selbst zu seiner Auffassung kommen.
Also wie es aussieht, wollen Sie sich zumindest jetzt anfangs noch nicht so recht positionieren. Da können wir das ja mal so machen, wie Sie vorgeschlagen haben. Also das Papier durchgehen. Drei Schwerpunkte machen die Historiker ja auf. Der erste ist die Kommunikation. Da geht es zum Beispiel um Waffenlieferungen. Argumente heißt es da, die seien immer wieder willkürlich, erratisch. Also die würden immer wieder vor sich hin schlingern. Und sie seien nicht selten faktisch falsch. Kann man das so stehen lassen? Also immer wieder willkürlich und nicht selten faktisch falsch?
Also mein Eindruck ist, dass das unter dem Eindruck der Taurus-Debatte gesagt wurde, öffentlich oder auch in Hintergrundgesprächen, da ist es zweifellos so, dass man dem zustimmen kann. Also wenn ich daran denke, an die Reichweitendiskussion, Angriff auf Moskau, der notwendige Einsatz von deutschen Soldaten in der Ukraine oder die Zielplanung mit deutschen Soldaten in Deutschland und so weiter. Alles Dinge, die so nicht richtig sind, mindestens aber ein falsches Bild geben von dem, was tatsächlich notwendig ist. Man kann auch weiter zurückgehen in der Diskussion. Man kann die 5000 Helme nochmal nehmen, die Panzerdiskussion, die Schützenpanzerdiskussion. Man kann zurückgehen auf diese leidige Diskussion um das 2%-Ziel der NATO. Ich erinnere da an das Wahljahr 2017, in dem sich führende SPD-Mitglieder ablehnend geäußert haben. Außenminister Gabriel in München, Kanzlerkandidat Scholz während des gesamten Wahlkampfes in 2017. Obwohl man ja 2016 nochmals beschlossen hat in der NATO und die Regierung dem zugestimmt hat, dass man 2% erreichen will. Man kann noch weiter zurückgehen. Man kann zur Energiepolitik zurückgehen, zu Nord Stream 2, zur Rolle einzelner hochrangiger SPD-Mitglieder in dieser Frage. Man kann zurückgehen auf die halbherzige Reaktion auf den Überfall der Ukraine im Jahr 2014. Also ich glaube, das sind so Ansatzpunkte, die die Richtigkeit dieser These dort belegen.
Dann schreiben die Historiker auch ihre Sicht der Dinge auf. Zum Beispiel, Putin werde, jetzt zitiere ich, nur dann überhaupt zu ernsthaften Verhandlungen bereit sein, wenn ihm unzweideutig vermittelt wird, wir erinnern uns, es geht um Kommunikation gerade, also wenn ihm unzweideutig vermittelt wird, dass der Westen seine erheblich größeren Ressourcen so lange wie nötig einsetzen wird, um eine Niederlage der Ukraine zu verhindern. Zitat Ende. Ich bin mir nicht so sicher, ob das, was die Fünfter schreiben, also wirklich in erster Linie mit Kommunikation zu tun hat. Also was der Westen in der Lage und willens ist einzusetzen, Herr Bühler, das zeigt sich ja ganz praktisch an den Waffenlieferungen oder Nicht-Waffenlieferungen. Es zeigt sich also nicht am Reden, sondern am Tun. Wir haben ja vorhin Zelenskys Befürchtung besprochen, sich stückweise zurückziehen zu müssen, weil eben nicht genügend geliefert wird, und insoweit stimmen Kommunikation und Realität vielleicht sogar überein, oder?
Ja, aber man kann den Autoren nicht vorwerfen, dass sie keine Konsequenzen aus der Zeitenwende fordern und, wie eingangs gesagt, aus der Position, dass die Ukraine nicht verlieren dürfe. Das tun sie ja in dem Papier, und das ist der Zweck des Papiers. Ein Schlüsselsatz ist dabei für mich, Zitat, die Vorstellung, Risiken würden allein durch Zurückhaltung minimiert, ignoriert die Eskalationsgefahr, die entsteht, wenn Putin keine Grenzen gesetzt werden. Zitat Ende. Und das bringt das eigentlich auf den Punkt. Und da sind wir noch längst nicht an dem Punkt, dass das Konsens wäre in Deutschland. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Auffassungen dazu.
Ja, aber was das Grenzensetzen für Putin betrifft, man kritisierte, dass der Kanzler ausschließlich rote Linien für die deutsche Politik zieht und nicht für Russland. Das würde die deutsche Sicherheitspolitik nachhaltig schwächen. Das frage ich mich, wie denn das? Also ich kann doch nur rote Linien ziehen, für Russland, wenn ich auch bereit bin, sie durchzusetzen. Alles andere wäre doch ziemlich lächerlich. Und wir sind eben nicht bereit, sie wirklich durchzusetzen. Zum einen, weil man die eigene Verteidigungsfähigkeit nicht vollends aufs Spiel setzen will. Zum anderen, weil wir nicht Kriegspartei werden wollen. Das sind ja zwei quasi Zitate von Erhard Bühler, Generalleutnant AD.
Also wir sprechen ja jetzt über das Papier der fünf Professoren, nicht über meine Aussagen. Aber wir können gerne die Aussagen dazu nehmen. Zu diesen Quasi-Zitaten stehe ich auch. Das erste, die eigene Verteidigungsfähigkeit, das ist eine Selbstverständlichkeit. Das ergibt sich ja auch unmittelbar aus dem Auftrag im Grundgesetz. Und das zweite, keine Kriegspartei werden zu wollen, ist auch aus meiner Sicht richtig. Und es kann gar nicht oft genug wiederholt werden. Es ist weder im Interesse der Ukraine noch in unserem Interesse, dass wir Kriegspartei werden. Das würde die gesamte Lage noch komplexer, noch schwieriger und am Ende unbeherrschbar machen. Und im Übrigen würde es auch der Ukraine nicht helfen, weil alle NATO-Staaten dann um ihre eigene Sicherheit auch kämpfen würden. Also soweit zu meinen Punkten, die ich nicht als rote Linien bezeichnen würde. Das sind einfach Grundsätze. Und ich glaube, man darf den Autoren nicht unterstellen, dass sie nicht auch hinter diesen Grundsätzen stehen. Auf der anderen Seite gibt es auch Gelegenheiten. Da wurde, es war ja der Kanzler selbst, der das sagte, dass die Lieferung von Kampfpanzern eine Eskalation mit sich bringen würde. Hat er nicht selbst die Gefahr eines Weltkriegs bei der Lieferung heraufbeschworen? Ich erinnere mich da so. Daran hat er nicht selbst gesagt, dass die Nichtlieferung von Kampfpanzern in der NATO abgestimmt sei, was sich hinterher als nicht richtig herausgestellt hat und dergleichen mehr. Und dem Taurus, das hatte ich eingangs ja schon erwähnt, was da an Punkten dabei waren, die es einfach nicht erklärbar macht, für mich jedenfalls nicht und für viele andere auch nicht, warum man dieser Waffe eine so symbolisch überhöhte Bedeutung zumisst.
Aber jetzt flutschen Sie wieder ein bisschen weg, Herr Bühler. Mit diesen Grundsätzen, also Verteidigungsfähigkeit aufrechterhalten und nicht Kriegspartei werden wollen. Mit diesen Grundsätzen, da kann man sich doch jede rote Linie an Putin sparen und auch die Forderung danach, weil der sich sagt, na guck, ich sehe, was der Westen liefern will, was er bereit ist zu liefern und ich sehe, die wollen sowieso nicht Kriegspartei werden, also was habe ich zu befürchten?
Naja gut, das ist der Grundsatz Kriegspartei, den habe ich ja gerade begründet, dass es überhaupt nicht im Interesse ist, auch der Ukraine nicht. Und wir sehen es ja auch an den einzelnen Ideen, die hier hochkommen, auch bei uns im Podcast. Vorhin haben wir über die No-Fly-Zone gesprochen. Wir haben hier über Bodeneinsätze gesprochen, die der französische Präsident hier ins Spiel gebracht hat und dem andere beigepflichtet haben. Deshalb sage ich ja, man kann es nicht oft genug wiederholen, dass das nicht in unserem Interesse sein kann, Kriegspartei zu werden. Die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Das steht auch für mich fest. Das heißt, in dem Sinn, sie muss ihre Souveränität bewahren können und die territoriale Integrität schützen können und dort, wo diese bereits geraubt wurde, wiederherstellen können. Und ich denke auch, der zweite Teilsatz dessen, was ich gerade gesagt habe, ist der entscheidende. Und da sehe ich im Gesamtkontext des Briefes durchaus Übereinstimmung. Wie man den zweiten Teilsatz einleitet, also entweder mit darf nicht verlieren oder muss gewinnen, ist doch eigentlich zweitrangig. Muss gewinnen ist aus meiner Sicht der ehrlichere Einstieg, aber das Wichtigere ist eben die Souveränitätsbewahrung und der Schutz der Integrität und die Wiederherstellung der Integrität.
Naja, aber der Kanzler wird heftig dafür kritisiert, dass er nur sagt, also die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren. Und das machen ja die Autoren, zumindest in dem am Anfang des Papiers eigentlich auch.
Ja, das ist aber, wenn Sie den Tenor des Gesamtpapiers anschauen, dann ist es schon so, dass das keine überragende Rolle spielt in diesem Papier. Ganz in dem Sinne, wie ich es gerade gesagt habe.
Im zweiten Punkt, ich hatte gesagt, es gibt im Prinzip drei Gliederungspunkte in diesem Papier. Im zweiten geht es ja quasi um Markenbestandteile der SPD, also die man gerne kritisch hinterfragt und vielleicht auch am liebsten über Bord geworfen hätte seitens der Autoren. Nämlich, Zitat, die barsche Außenpolitik, da geht es um Egon Bahr. Und das hat, glaube ich, auch der Herausgeber des Tagesspiegels in etwa so gesagt, also wenn es um die Außenpolitik von Egon Bahr geht, dann geht es eigentlich auch um Willy Brandt, den SPD-Übervater. Also wenn man Bahr und damit Brandt hochhält, dann macht man sich unglaubwürdig und angreifbar, wie die Autoren formulieren.
Also ich glaube, da gehen Sie jetzt mit der Auslegung des Papiers zu weit. Insbesondere, wenn Sie die Aussagen von Dritten, also hier den Herausgeber des Tagesspiegel, mit einbeziehen. Ich kann in dem Papier keine Kritik an Willy Brandt herauslesen. Wir müssen uns erinnern, dass bei Brandt durchaus auch Stärke eine Rolle spielte, ganz in dem Sinne, wie es auch die Autoren fordern. Unter seiner Zeit hatten wir 3-4% vom Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung und damit die höchsten Verteidigungsausgaben in der Geschichte der Bundesrepublik insgesamt bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt.
Den Autoren fehlt eine, wie sie schreiben, ehrliche Aufarbeitung der Fehler in der Russlandpolitik der letzten Jahrzehnte. Fehlt die Ihnen auch, Herr Bühler?
Also ich glaube, wir sind in der Gesellschaft und in der Politik gerade dabei, das aufzuarbeiten, dass zum Beispiel auch ein SPD-Minister von der Kriegstüchtigkeit spricht, das gehört dazu, dass sich weite Teile der Bevölkerung auch den Gedanken einer wehrhaften Demokratie zu eigen machen, gehört dazu, dass eine Mehrheit, so habe ich das in den letzten Jahrzehnten nicht gesehen, dass sich eine Mehrheit der Bundesbürger für mehr Verteidigungskosten einsetzt. Das gehört alles zu dieser Aufarbeitung dazu, zu der inhaltlichen Aufarbeitung. Dass es in Teilen der SPD Bedarf für eine Aufarbeitung gibt, das ist ja bei manchen Äußerungen offensichtlich. Also wenn ich jetzt an die Äußerungen von Herrn Mützenich denke.
Ja, ich denke, man kann diesen Abschnitt des Briefes, Herr Bühler, auch ziemlich ahistorisch finden. Also denn es geht ja um Fehler in der Russlandpolitik, der SPD nur in eine Richtung, also immer nur in der Richtung, also man hat nicht gesehen oder nicht sehen wollen, wie schlimm das System in Russland ist beziehungsweise wird. Man führt da Beispiele an, Verstrickungen halt mit Interessenvertretern Russlands. Ich würde mal Ex-Kanzler Schröder als leuchtendes Indiz vermuten. Und eine fehlgeleitete Energiepolitik. Was die Historiker nicht anführen, und deswegen das Ahistorische, was die nicht anführen, sind Fehler, die der Westen möglicherweise gegenüber Russland ganz ohne Provokation gemacht hat, ebenso aus sich heraus, weil er vielleicht schlicht auch Eigeninteressen verfolgt und russische möglicherweise negiert hat. Gehört das aber nicht zum vollständigen Bild dazu? Also ich kann nachvollziehen, wenn man dazu nichts sagt, weil man schnell Gefahr läuft, als jemand hingestellt zu werden, der den russischen Angriff auf die Ukraine rechtfertigen will. Aber richtige wird es nichts dazu sagen, ja deswegen auch nicht.
Ja gut, jetzt haben Sie aber zweimal möglicherweise gesagt, dass man möglicherweise die russischen Interessen negiert hat. Ich glaube nicht, dass wir insgesamt über die letzten Jahrzehnte die russischen Interessen negiert haben. Und ich habe das ja seit den 90er Jahren mitverfolgt. Also wenn Sie den Beitritt der mittelosteuropäischen Länder in die NATO meinen, also die sogenannte Osterweiterung, die ja nicht aktiv von der NATO gemacht worden ist, sondern die Staaten haben sich dafür entschieden, in die NATO einzutreten. Das ist ja mit Russland in verschiedenen Verträgen auch vereinbart worden. Wenn ich an die Charta von Paris zum Beispiel denke, das ist ja durchaus mit Zustimmung der Russen zunächst erfolgt. Zweitens, was ich am Anfang unseres Podcasts schon gesagt habe, aus meinem eigenen persönlichen Erleben in 44 Jahren aktiver Dienstzeit in der Bundeswehr, kann ich Ihnen sagen, ich habe nie festgestellt, dass wir irgendwas gemacht hätten, dass das Bedrohungsszenario oder das Bedrohungsnarrativ von Putin unterstützen würde. Weder in Übungen noch in Verteidigungsplanungen. Also wir dürfen hier dem Narrativ Putins nicht auf den Leim gehen. Das benutzt er schon Seit 2014 etwa beobachte ich das, dass er legitime Verteidigungsanstrengungen der NATO benutzt, um ein eigenes Bedrohungsszenario aufzubauen. Und das sehen wir ja wie unter dem Brennglas jetzt in den letzten 2 Jahren, dass sich das immer weiter ausdehnt und immer schärfer auch wird und schärfer gezeichnet wird, bis hin, dass er sagt, Russland ist im Krieg mit dem kollektiven Westen.
Kurz mal Widerspruch anmelden, zumindest in der Hinsicht, dass Sie ja auch in der Argumentation bei einer bestimmten Sache immer mal wieder gerne die Hälfte weglassen. Also wenn Sie sagen, die Staaten wollten ja der NATO beitreten und sind der NATO beigetreten, aber dazu gehören ja auch immer 2. Also die NATO muss ja auch zustimmen. Wir haben ja die Auseinandersetzungen mit Schweden vornehmlich erlebt. Also die NATO hätte ja auch sagen können, nö, also angesichts der Lage ist es vielleicht nicht das Beste, wenn wir das machen und so weiter und so fort. Also nur, dass man muss es halt vollständig sagen, glaube ich, oder?
Ja, genau, sollten sie tun. Zum Beispiel 2008 Budapest, als die NATO gesagt hat, nein, für die Ukraine ist es zu früh. Da ist zwar die grundsätzliche Bereitschaft festgestellt worden der NATO, aber von einer konkreten Aufnahme war man 2008 genauso weit entfernt wie 2014 oder 2022.
Naja, aber das endet ja nichts daran, dass man sich hätte möglicherweise, ob das nun richtig ist oder nicht, weiß ich nicht, dass man sich auch hätte anders entscheiden können bei den anderen Staaten. Also das macht es ja nicht ungeschehen.
Das stimmt. Aber der Grundsatz ist doch in der Pariser Charta von allen unterzeichnet worden. Jedes Land kann sich ein Bündnis aussuchen, dem es angehören will.
Punkt. Und das Bündnis muss dem zustimmen.
Ja, natürlich. Klar. Ja. Und macht es eben manchmal nicht.
Ja. Manchmal. Im dritten Punkt, Herr Bühler, dieses Papiers der Historikerinnen und Historiker an den Parteivorstand der SPD wird schließlich kritisiert, dass der Bundeskanzler und SPD-Spitzenpolitiker beratungsresistent seien. Das Wort selbst kommt so nicht vor, aber sie würden die Expertise von Wissenschaftlern, Experten nicht nutzen, seien es Sicherheitsexperten, Spezialisten für Völkerrecht und so weiter. Mir klingt der Abschnitt ein bisschen danach, als ob den 5 Unterzeichnern nicht passt, dass vielleicht bestimmte Experten nicht gehört werden. Weil ich mag mir jetzt schwerlich vorstellen, dass es im Kanzleramt zugeht wie bei Hempels in der Wohnung. Also, dass sich Experten manchmal widersprechen, das ist ja auch völlig normal. Also, sie sind ja auch nicht einer Meinung mit Herrn Kujat.
Ja, in manchen Punkten schon. Nicht mit allen, das stimmt. Aber Tatsache ist ja, dass Professor Dr. Behrens recht hatte, wenn er in unserem Podcast zu Protokoll gab, dass sich die Osteuropa-Wissenschaftler seit Jahren mit dem System Putin und mit der aufziehenden Bedrohung auseinandergesetzt haben und auch in den Jahren nach 2014 nicht angehört worden sind, wie auch andere Experten. Und da schließe ich jetzt in aller Bescheidenheit auch das Militär mit ein oder Teile des Militärs, die seit 2014 sagen, dass wir in die Landesverteidigung mehr Mittel investieren müssen.
Dann kurz zum letzten Abschnitt des Briefs. Da wird ja übrigens aus der Nicht-Niederlage der Ukraine, wir haben vorhin drüber gesprochen, dann doch noch ein Sieg der Ukraine, für den man eine klare Strategie benennen soll. Das ist die Forderung der Historiker. Angesichts des Streits um diese Formulierung sind die Damen und Herren dann vielleicht doch ein wenig inkonsistent. Also wenn sie einerseits von Nicht-Niederlage und andererseits wieder von Sieg sprechen. Aber das mit der fehlenden Strategie, Herr Bühler, ich glaube, das sollten Sie vielleicht auch nicht nur dem Kanzler vorwerfen, sondern eigentlich jedem westlichen Staat, oder?
Ja, also mit der Strategiefähigkeit haben wir in demokratisch verfassten Staaten insgesamt ein Problem. In Deutschland vielleicht noch mehr. Ich erinnere daran, dass wir zum ersten Mal eine nationale Sicherheitsstrategie haben. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Aber lassen Sie uns doch mal in dem Punkt die Autoren und Autorinnen selbst zu Wort kommen. Sie sagen da, die Zeitenwende erfordert, Zitat, das Verständnis dafür, dass Russland bereits seit Jahren einen hybriden Krieg gegen Europa führt und seit Beginn der Vollinvasion den Plan verfolgt, die Ukraine vollständig zu zerstören. Vor allem aber müssen wir begreifen, dass Putin nur dann ein Interesse daran hat, diesen Krieg zu beenden, wenn ihm die notwendige Stärke entgegengesetzt wird. Zitat Ende. Ich glaube, dieser Satz bringt es auch auf den Punkt und ist auch eine gute Zusammenfassung dieses Artikels, der hier von den Autoren vorgelegt worden ist.
Also alles in allem, Herr Bühler, ich höre raus, dass Sie das Papier für ein wertvolles halten.
Also wir haben uns ja über manchen offenen Brief auseinandergesetzt und auch gegensätzliche Meinungen hier im Podcast zu Wort kommen lassen. Ich halte den Brief jetzt jenseits aller SPD-Internas, die wir vielleicht gar nicht so richtig einschätzen können, jedenfalls wir beide nicht, für einen wertvollen, qualifizierten Beitrag. Denn wir müssen ja sehen, dass sich im Kern nicht nur einige SPD-Politiker angesprochen fühlen müssen, sondern auch wir alle insgesamt in Deutschland. Wir haben alle, bis auf Ausnahmen, uns zu wenig, zum Beispiel um die sicherheitspolitische Dimension einer Energieabhängigkeit oder die fehlende Verteidigungsbereitschaft unseres Landes, Gedanken gemacht. Das ändert sich zurzeit, aber es ist noch nicht durchgreifend in jeder Beziehung und so sehe ich den Zweck und auch den Inhalt des Papiers.
Jetzt haben wir drüber gesprochen. Darf ich die eine Frage noch mal kurz vorholen? Also vermissen Sie eine unzweideutige Solidarität mit der Ukraine? Vermissen Sie diese unzweideutige Solidarität der SPD-Führung?
Das gehört zu den SPD-Internas, würde ich mal sagen, Herr Deisinger. Ich würde das differenziert ausdrücken. Natürlich machen wir sehr viel in Deutschland. Natürlich hat der Kanzler auch viel angestoßen, was die Zeitenwende angeht und das Gedankengut, was dahinter steckt. Es sind viele Maßnahmen eingeleitet worden und auch durchgeführt worden. Es ist viel Geld investiert worden. Nicht so viel, wie wir eigentlich könnten von unserer Wirtschaftskraft her, aber doch, wir stehen an zweiter Stelle. Das muss man immer wieder auch dazu sagen. Das sage ich auch immer gerne dazu weltweit. Aber es ist an dem Papier schon auch was dran. Man könnte mehr tun und vor allen Dingen, man könnte mehr tun angesichts der dramatischen Lage der Ukraine. Und ich wiederhole das, was ich schon mehrfach gesagt habe, die Entscheidungslage wird nicht besser, wenn wir das auf die lange Bank strecken. Je tiefer die Ukraine in die dramatische Lage kommt, bis hin, dass sie mit dem Rücken an der Wand steht irgendwann mal, desto schwieriger wird die Entscheidungslage auch werden und desto heftiger werden auch die Diskussionen darum werden.
Ja. Und ich höre raus oder meine zumindest rauszuhören, dass Sie mit Ihren immer differenzierten Aussagen eigentlich nicht so der Typ sind, der solche offenen Briefe unterschreiben würde, oder?
Also den Brief, den könnte ich schon unterschreiben. Man muss ja auch bei 5 Autoren und Autorinnen Kompromisse machen und dann wäre ich ja der 6. Und da hätte man dann schon die Möglichkeit, dass man das als Kompromiss dann mit dazu nimmt.
Aber dann hätten Sie unterschreiben müssen, dass Sie eine unzweideutige Solidarität der SPD mit der Ukraine vermissen.
Ja, dann ist das so. Das ist ja der Kern eines Kompromisses, den Sie ja immer wieder fordern.
Okay. Damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Bei Fragen, Anmerkungen, Hinweisen, Lob, Kritik einfach schreiben an general@mdraktuell.de oder anrufen unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir sind ja in einer quasi normalen Woche, also gibt es am kommenden Freitag eine neue Folge dieses Podcasts, auch wenn wir die, glaube ich, ein bisschen eher aufzeichnen müssen. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Freitag.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.